42 Tage Leben für unsere Freunde. Ich möchte einiges ein bisschen vorausschicken. Ich weiss nicht, mit was für Haltung du gekommen bist. Vielleicht hast du gedacht, oh, was machen wir jetzt? 42 Tage lang. Vielleicht muss ich mir jetzt wieder eine Methode aneignen, dass ich dann das richtig machen kann. Und jetzt werde ich wieder in so eine Form reingequetscht, oder? Der zeigt jetzt wieder mit 5 Punkten, so macht man es. Und dann muss ich das einfach können. Ob ich das will oder nicht, so macht man es scheinbar. Aber ich darf euch beruhigen, es geht nicht um eine Methode. Es geht nicht um eine Methode. Es geht um viel mehr. Es geht um das Herz von Gott. Um das, was Gott auf dem Herz brennt. Was ihm wirklich wichtig ist. Ich glaube, es geht um das grösste Abenteuer, das wir als Christen erleben können. Wenn wir Menschen von Jesus erzählen, wenn wir Menschen einladen und erleben, wie sie Gott begegnen. Ich wünsche mir im Laufe dieser Predigtserie und vielleicht schon heute, dass du ein brennendes Herz kriegst. Nicht mehr und nicht weniger. Ein brennendes Herz, eine feste Überzeugung für Jesus. Und ein brennendes Herz auch für deine Freunde. Ich bin überzeugt, dass die 42 Tage Auswirkungen haben werden auf unser Leben, auf unser Glaubensleben, wie wir die Bibel lesen. Wir lesen die Bibel anders, wenn wir sehen, wofür Jesu Herz wirklich schlägt. Wir werden anders beten, viel konkreter. Wir werden uns vom Heiligen Geist führen lassen für unsere Freunde, dass sie die beste Botschaft von dieser Welt hören. Es geht nicht um eine Methode, sondern es geht um Leidenschaft. Glauben schafft manchmal Leiden in unserem Leben. Es geht um eine Begeisterung, es geht um eine Hingabe an Gott und für Gott. Ich habe kürzlich eine Geschichte gelesen von Ronald Sider. Jesus kommt nach der Auferstehung und Himmelfahrt in den Himmel und begegnet ihm Erzengel Gabriel. Und der Erzengel fragt ihn, und Jesus, wie ist es gewesen? Hast du deinen Auftrag erfüllt, die Welt zu retten? Und Jesus sagt, ja und nein. Ich habe ungefähr 30 Jahre als Vorbild gelebt. Ich habe vor ein paar tausend Juden in einer Ecke vom Orient die Botschaft von Gott verkündet. Ich bin für die Sünden von der Welt gestorben. Und ich habe ihnen versprochen, dass wer an mich glaubt, das ewige Leben kriegt. Und ich habe 120 zurückgelassen und habe ihnen den Heiligen Geist gegeben und habe gesagt, dass sie den Auftrag, den ich angefangen habe, weiterführen sollen. Willst du damit sagen, sagt der Gabriel, dass du den Plan von der Rettung der Menschen, diesen 120 Menschen in die Hände gelegt hast, die ehemalige Zöllner gewesen sind, Prostituierte, Fischer und solche Leute. Und Jesus sagt, genau so ist es. Der Gabriel schüttelt den Kopf mit Besorgnis und sagt, und was ist, wenn sie den Auftrag nicht ausführen? Was ist, wenn die versagen, die 120? Hast du einen Plan B? Hast du eine Alternative? Und Jesus sagt, nein, es gibt keinen Plan B. Ich vertraue ihnen und ich bin mit ihnen. In diesen 42 Tagen, wenn wir uns über Gottes Plan oder mit Gottes Plan auseinandersetzen, die Menschen in dieser Welt zu retten. Und es geht darum, dass wir eine starke Überzeugung gewinnen. Eine starke Überzeugung gewinnen vom lebendigen Gott. Weil er ist es, was es macht. Er ist es, wo bewegt. Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn es von Jesus so ein Mission Statement gäbe, also so eine Aussage, für was er steht, dann würde das lauten, suchen und retten, was verloren ist. Das ist seine Absicht, dazu ist er gekommen. Und weißt du, wenn du heute da bist, dann hat Jesus dich schon gefunden. Oder ist gerade dran, dich am Finden. Und weißt du was? Das Suchen von Jesus nach dir hört nicht dann auf, wenn er dich gefunden hat. Dann fängt zuerst an. Jesus hat weiter an dir Interesse. Jesus möchte dich weiter lieben und berühren und führen und leiten. Es heißt sogar, dass Gott Tor auf deinem Kopf zählt. Nun, bei gewissen ist das nicht mehr so schwierig. Aber trotzdem. Jesus ist an dir interessiert. Und im Johannesevangelium heißt es, wie du mich gesandt hast, seit Jesus, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt, seine Jünger. Und ich merke, der Vers macht vielen Angst. Hey, bin ich völlig überfordert? Was soll ich in dieser Welt? Wie Jesus, ich bin doch nicht Jesus. Und er will mich in die Welt senden. Das funktioniert nicht. Aber denk mal darüber nach, was haben wir für eine Botschaft? Und ich finde, einer der schlimmsten Berufe, oder nicht Berufe, aber Aufgaben, ist, wenn ein Polizist an die Tür muss gehen, ding dong. Frau Meier macht auf, der Polizist fragt, sind Sie Frau Meier? Jawohl. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Sohn beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Das muss furchtbar sein. Also für einen Polizist, auch für die Mutter natürlich. Aber ich möchte niemandem solche Botschaften müssen verkünden. Aber wir haben eine gute Botschaft, wir haben eine geniale Botschaft. Eine Botschaft, die Hoffnung macht. Wir können den Menschen mitteilen, dass Jesus sie gern hat. Wir können den Menschen mitteilen, dass Jesus für sie gestorben ist, dass sie ewig leben können. Wir können den Menschen mitteilen, dass wir einen Gott haben, der eine erste, eine zweite, eine dritte und eine x-te Chance gibt. Wir haben eine geniale Botschaft. Sind wir von dem überzeugt? Bist du von dem überzeugt? Jesus sagt, weißt du was, ich habe dich auserwählt als einen Hoffnungsträger. Du darfst die Hoffnung weitergeben. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wie können wir brauchbare Werkzeuge sein in Gottes Hand? Das ist die Frage, die wir beantworten in den 42 Tagen. Wie kann Gott uns brauchen? Als seine Werkzeuge. Was heisst das, wenn Jesus sagt, so sende ich euch in die Welt? Ich möchte das anhand von einem biblischen Beispiel erklären. Ein Beispiel, was um 5 Freunde geht. Wir lesen von dem im Markus-Evangelium, Kapitel 2. Und es sind 5 Freunde, die haben eine starke Überzeugung. Wir lesen, eines Tages kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Oder einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Jesus ist an die Basisstation zurückgekehrt von seinem Wirken. Dort, wo er immer wieder so sich zurückgezogen hat, im Haus von Petrus. Und er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Also Jesus war bekannt, Jesus war ein Star. Er hat Menschen geheilt. Alle sind gesund worden, zu ihm gekommen sind. Und die Leute haben sich gesammelt. Sie sind zusammengekommen im Haus von Petrus. Wir wissen nicht genau, wie gross das Haus war. Vielleicht hat es 50 Personen gehabt, vielleicht hat es 100 gehabt, vielleicht 500. Ich weiß auch nicht genau, die haben so Bauten gehabt mit so Innenhöfen. Das sind grosse Häuser gewesen. Und in Vers 3 heißt es, ihnen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Und das musst du dir jetzt vielleicht ein bisschen vorstellen. Stell dir vor, du sitzt jetzt in dem Haus. Und Jesus sitzt da irgendwann mit Smith drin, dort im Freddy. Nicht, dass er Jesus wäre, so weit bist du noch nicht. Aber er sitzt dort und alle sind gespannt und hören zu, was Jesus sagt. Und plötzlich kommen 4 Männer und decken das Dach ab. Sie sind nicht zu Jesus gekommen, es hat so viele Menschen gehabt. Und die 4, die haben einen Gelähmten dabei gehabt, auf der Barre haben sie den gedreht. Und sie sind nicht durchgekommen zu Jesus. Das musst du dir ein bisschen vorstellen. Du hockst da, Totenstille, alle hören auf Jesus, hängen an seinen Lippen. Und plötzlich rieselt da so Lehm von der Decke. Die haben keine Betondecken gehabt, das war Lehm. Rieselt ein bisschen Lehm oben runter. Und die Leute merken das, schauen dorthin. Einer macht vielleicht Bemerkung: Petrus, was hast du für einen Dachdecker? Den nehme ich im Fall nie. Dein Dach ist nicht ganz dicht. Das Loch wird immer grösser. Und plötzlich kommt einer von oben geflogen. Der wird am Seil runtergelassen. Die mussten ein Rechtsloch machen, dass ein Gelähmt auf der Barre runterlassen kann. Ich finde das eine köstlich komische Situation. Was macht jetzt Jesus? Die Spannung steigt. Und dann sagt Jesus in Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mann, Jesus, hast du es nicht begriffen? Der ist doch nicht hierher gekommen, zum Sünden vergehen. Der will geheilt werden. Mann, bist du unsensibel, Jesus? Das glaube ich ja nicht. Verstehst du das nicht? Das haben die Leute vielleicht gedacht. Und dann sind die Pharisäer auf den Plan gekommen. Halt. Sünden vergeben. Das ist ja eine Gotteslästerung. Das darf nur Gott. Sünden vergeben ist nicht so einfach. Da spritzt Blut. Da muss ein Tier geopfert werden. Jesus hat die Pharisäer durchschaut und sagt weiter, Vers 8, folgende: Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagt: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Das Erste, was mir auffällt bei diesen vier Freunden, ist, sie haben sich um ihren Kollegen, um ihren gelähmten Freund gesorgt. Sie haben sich Gedanken gemacht: Wie können wir unserem Freund helfen? Was braucht er? Und sie haben von Jesus gehört, dass Jesus Kranke heil machen kann. Und sie haben diskutiert, wie können wir unserem Freund helfen. Und sie haben gemerkt, das Beste, was wir machen können, ist, wir bringen unseren Freund zu Jesus. Sie haben eine feste Überzeugung gehabt, dass Jesus ihrem Freund kann helfen. Das erinnert mich an Menschen, die manchmal zu mir kommen in die Seelsorge und sagen: Stefan, du musst mir helfen. Dann wird es mir ein bisschen komisch. Und ich muss dir sagen: Du, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich kann dir nicht helfen. Aber ich kenne einen, der dir helfen kann. Komm, wir gehen zu Jesus. Er ist der, der dir helfen kann. Er ist der, wo dich heil machen kann und verändern kann. Komm, wir hören mal und schauen mal, was Jesus zu deiner Not sagen möchte. Das Zweite, was mir auffallen ist, die vier, die der Gelähmte zu Jesus tragen, denken nicht nur darüber nach, er müsse zu Jesus kommen, sondern sie handeln. Sie machen etwas. Jeder hebt an einer Ecke von seiner Barre und sie tragen ihn durch die Stadt. Und wahrscheinlich haben die Leute gefragt: Hey, was macht ihr mit dem? Wohin geht ihr? Wir bringen ihn zu Jesus. Oh, das könnt ihr vergessen, wir kommen gerade von dort. Das Haus ist umringt von Menschen, ihr werdet nie zu Jesus vorstoßen können. Ihr könnt gerade wieder heimgehen. Vergesst es, keine Chance. Aber die vier haben nicht aufgegeben. Die ersten Hindernisse sind gekommen, aber sie haben sich nicht abhalten lassen. Die Liebe zu ihrem Freund und der Glaube an Jesus hat sie kreativ gemacht. Hat sie auf eine glorreiche Idee gebracht. Wir gehen über das Dach hinein. Dort oben ist niemand. Und wisst ihr, gewisse Christen finden so verrückte Ideen gar keine gute Idee. Also das muss man dann gerade abstellen, so außergewöhnliches Zeug, oder? Manchmal kommen die grössten Widerstände aus den eigenen Reihen. Aber die vier Freunde haben sich nicht abhalten lassen. Sie haben die Hindernisse überwunden, sie haben ihren Freund unter allen Umständen zu Jesus bringen wollen. Und sie haben erlebt, wie Jesus ihrem Freund die Sünde vergeben hat. Und gewisse würde jetzt sagen, nein, er hat ihn doch geheilt, das ist doch wichtig. Aber wisst ihr, Jesus geht um mehr als nur um deine Gesundheit. Jesus geht um mehr, Jesus geht ums ganzheitliche Heilwerden. Jesus kümmert sich um uns als Menschen, als Ganzes und nicht nur ums Körperliche. Wir sehen, die vier Freunde haben eine starke Überzeugung gehabt, eine starke Überzeugung von Gott, von Jesus Christus, dass er helfen kann und eine grosse Liebe zu ihrem Freund. Ich möchte vier Prinzipien ableiten aus dieser Geschichte. Lass dir Gottes Schicht schenken, für Menschen, die Gott nicht kennen. Mir fällt auf, je länger wir Christen sind, umso mehr vergessen wir, wie das Leben eigentlich ohne Jesus ist. Wir haben uns daran gewöhnt. Aber nicht so bei diesen vier Freunden. Sie haben sich ins Leben von ihrem Freund hineinversetzt. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie geht es ihm? Sie haben sich Zeit genommen, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich möchte dich fragen, kennst du die Nöte von deinen Arbeitskollegen? Von deinen Studienkollegen, von deinen Schulkollegen? Weißt du, was sie beschäftigt? Kennst du ihre Lähmungen? In Römer 15 lesen wir, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Überlegst du dir, was für deine Kollegen gut ist und was ihnen im Glauben weiterhilft? Oder Liebe in Aktion? Weißt du um Problem von deinen Nächsten? Unser Problem ist doch oft, dass wir nur noch unter unseresgleichen verkehren. Nur noch mit Christen zusammen, außer vielleicht am Arbeitsplatz, aber dann reden wir nicht viel oder ist ein bisschen für sich. Aber wir sind da zum Brücken bauen. Brücken bauen in die Welt. Jesus sagt, ich sende sie in die Welt. Vielleicht kaufst du für nächsten Sonntag 3 Schnitzel mehr ein und ladest deinen Nachbarn ein, zum Mittagessen. Erst auf die Eis, dass du einfach gemütlich vom Gottesdienst noch heimkommst. Oder vielleicht drehst du deinen Nachbarn in den Wäschekorb auf, weil sie schon älter ist und nicht mehr so mag. Brücken bauen. Mit ganz einfachem. Mit gelebter Liebe. Lass dir Gottes Sicht schenken für Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist etwas Erstes, was ich von dieser Geschichte mitnehmen möchte. Etwas Zweites. Glaub, dass Jesus die beste Adresse für deine Freunde ist. Weißt du, du kannst deine Freunde zum Arzt schicken. Du kannst deine Freunde zum Psychiater schicken. Aber die beste Adresse ist und bleibt Jesus. Nicht, dass man nicht auch zum Arzt oder zum Psychiater dürfte. Überhaupt nicht. Aber wer wirklich helfen kann, bin ich überzeugt, ist Jesus Christus. Oder Ärzte können dich nicht gesund machen. Sie können dir vielleicht ein Medikament geben, das hilft, dass dein Körper wieder gesund macht, selber macht. Aber gesund machen können sie nicht. Aber Jesus kann. Und Jesus kann noch viel mehr. Jesus kann ewiges Leben schenken. Die vier Freunde arbeiten nicht nach einer Methode, aber sie haben ein brennendes Herz für ihren fünften Freund. Das ist das, was sie bewegt hat. Und sie haben ein brennendes Herz und eine starke Überzeugung von Jesus, der helfen kann. Kennst du Zwiebelwickel? Es gibt tatsächlich Frauen, die kommen beim ersten Husten, den ich habe, zu mir und erzählen mir alles über Zwiebelwickel. Sicher, die erzählen dir, wie man Zwiebeln pflanzt, wie man Zwiebeln austut, wie man Zwiebeln präpariert und wie man den Wickel macht, wie man den anlegt. Und die erzählen dir das, ob du das hören willst oder nicht. Ich sag's euch. Und die erzählen das jedes Jahr wieder, wenn du hustest. Warum erzählen die alles über Zwiebelwickel? Es hilft. Das haben sie einmal erfahren. Sie sind überzeugt von Zwiebelwickel. Das hilft bei den Kindern, das hilft bei den Erwachsenen. Nur bei mir hilft es meistens nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sie sind überzeugt. Frag meine Frau, die hat immer so eine gute Idee. Bei mir hilft aber meistens nicht. Aber sie sind überzeugt, sie haben es erlebt, es funktioniert. Ich wünsche ihnen manchmal, ich hätte eine Begeisterung für Jesus wie die für Zwiebelwickel. Nein, sicher, das meine ich ernst. Die sind so überzeugt. Und es gibt Männer, wenn du bei denen auf Besuch bist, dann nehmen sie ihr iPhone vor. Und dann hast du gedacht, jetzt haben wir eigentlich einen schönen Nachmittag, um ein bisschen darüber miteinander reden. Und nachher kennst du einfach 20 neue Apps. Und das war dann der Besuch gewesen. Die sind so überzeugt von dem iPhone. Aber lassen wir das. He? Ich frage dich, bist du überzeugt von Jesus, dass er der beste Ort ist für deine Freunde? Und nicht nur für deine Freunde. Es fängt nämlich bei dir an. Bist du überzeugt, dass Jesus der beste Ort für dich ist? Hast du erfahren, dass Jesus dich heil macht? Hast du erfahren, dass Jesus sich um dich kümmert? Hast du erfahren, dass Jesus dir deine Schuld vergibt? Dass er mit dir immer wieder neu anfängt? Es fängt bei dir an. Hast du das erfahren? Bist du überzeugt, dass Jesus der beste Ort für dich selber ist? Oder ganz nach unserer Gemeindevision Gottes Liebe erfahren? Und dann können wir etwas weiterschenken. Bei Gott dürfen wir immer zuerst selber satt werden. Also es geht nicht um Methoden in der Evangelisation. Es geht um das Ergriffensein von Jesus Christus. Selber. Wenn ich von Jesus überzeugt bin, so wie andere von Zwiebelwickel überzeugt sind, dann passiert es automatisch. Dann rede ich von Jesus. Bist du für dich selber von Jesus überzeugt? Die Frage stelle ich mir selber immer wieder. Der Augustin, ein Kirchenvater, hat mal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entfachen willst. Brennst du für Jesus? Das ist meine Frage. Es geht mir nicht um Evangelisation. Es geht mir darum, brennst du für Jesus? Und das zeigt sich dann in ganz vielem. Evangelisation ist nur eins. Aber es fällt bei dir an. Brennst du für Jesus? Im Text steht etwas Interessantes, das hat mich fast geschockt. Da heißt es, als Jesus den Glauben des Gelähmten sah. Hä? Ist gut, du hast eine Bibel dabei, super. Das merkt man, wenn der Pfarrer es euch erzählt. Es heisst, als Jesus ihren Glauben sah, also nicht den Glauben des Gelähmten, ihren. Wessen Glauben ist das? Der von den Freunden oder von allen fünf, ich weiß es nicht genau, aber sicher der von den Freunden auch. Da habe ich fast ein theologisches Problem. Da haben wir ein Fürglauben. Die vier haben für ihren kranken Freund geglaubt. Und Jesus hat das ernst genommen. Jesus sagt, als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus ist die beste Adresse für unsere Freunde. Zuerst für uns, aber dann ganz sicher auch für unsere Freunde. Haben wir den Glauben? Haben wir die Überzeugung von Jesus? Oder ist Jesus in unserem Leben weit weg? Eine dritte Ableitung. Bring deinen Freund zu Jesus. Das Prinzip der Aktion. Wir haben gesehen, dass die Freunde mitempfunden haben mit ihrem gelähmten Freund. Sie haben für ihn geglaubt. Aber sie sind nicht bei dem stehen geblieben, sondern sie haben etwas gemacht. Der Gelähmte liegt nämlich immer noch auf der Matte. Wisst ihr, in unserem Umfeld gibt es ganz viele Gelähmte. Angst ist heute etwas, was uns Menschen lähmt. Angst vor Krankheit. Angst vor Schuld. Angst vor Isolitis. Wisst ihr, was Isolitis ist? 30% von unseren Haushalten sind Single-Haushalte. Die sind allein, isoliert. Trotz globaler Vernetzung. Angst, allein zu sein. Die Gelähmte aus dem Umfeld. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Ich sage jetzt etwas ganz Provozierendes. Manchmal kommen Menschen zu mir, überzeugte Christen, und die sagen, weißt du, Stefan, ich muss nicht von Jesus erzählen. Ich lebe meinen Glauben vor. Das ist das Wichtige. Und die Menschen finden dann schon zum Glauben an Jesus. Ihr kennt mich, ich bin schamlos ehrlich. Und wisst ihr, was ich denke, wenn Leute so zu mir kommen? Ich denke, du bist mega arrogant. Du sagst nämlich, dein Leben ist so überzeugend für den christlichen Glauben, dass du nicht davon reden musst. Aber das hat nicht mal Jesus geschafft. Jesus hat vom Glauben müssen reden. Natürlich soll unser Leben dem möglichst entsprechen. Aber wir müssen auch davon reden. Unser Leben wird nie so überzeugend sein. Oder warum tun alle, die heiraten, Kärtchen verteilen, wo sie drauf schreiben, wir heiraten? Die können ja einfach auch heiraten. Das merkt man dann schon mal, wenn die zusammenziehen. Dann kann man dann nachfragen, hey, haben die geheiratet? Ah, schön. Nein, das will, das, die wollen doch, dass das alle wissen. Die stehen manchmal da vorne mit hochrotem Kopf. Wir haben uns verlobt. Verstehe mich richtig, es ist nicht immer einfach, von Jesus zu erzählen. Denen fällt es ja nicht einfach davor, wenn sie sagen, sie sind verlobt. Aber wir haben die beste Botschaft von dieser Welt. Und wir werden in diesen 42 Tagen Beispiele aus der Bibel sehen, wie wir das machen können. Wie wir die Überzeugung auch gewinnen können. Ich möchte dich auch zu einer Aktion einladen. Jetzt dürft ihr nochmal das Säckchen vornehmen. Und da haben wir so eine FIP-Karte. FIP, das ist im Büchlein, genau, so schön eingelegt. Very important person heißt FIP. Sehr wichtige Person. ich möchte dich einladen zu einer Aktion. Du hast ja 3 freie Felder. Ich möchte dich bitten, überleg dir, für wen möchtest du die nächsten 42 Tage 1 Minute pro Tag beten? Für welchen Freund, für welchen Verwandten, Bekannten, 3 Namen. Und jetzt sage ich euch etwas. Wisst ihr, wie das meistens läuft in der Kirche? Der da vorne sagt etwas und macht das sowieso niemand. Das ist Kirche gespielt. Aber ich möchte nicht Kirche spielen. Ich möchte, dass wir eine andere Kirche sind. Ich möchte, dass wir die Sachen machen. Dort, wo Gott zu uns redet, wo Gott uns etwas sagt, setzen wir das um und tun wir nicht nur Kirche spielen. Ich möchte dich bitten, überleg dir, für was für 3 Personen möchtest du beten? Vielleicht betest du schon lange für die. Schreib das auf. Mach nichts, wenn du das schon lange machst. Aber schreib das auf und dann jeden Tag eine Minute für deine Liebe, für die, wo du möchtest, dass Jesus kennenlernen, beten. Ich werde nach der Predigt noch Zeit für das geben. Und ihr habt auch noch die ganze Woche bis am Freitag Zeit für die 3 Namen. Aber macht das bitte, ganz wichtig. Und ich werde das auch machen. Frag Gott, für welche 3 Freunde du beten möchtest, wer du zu Gott bringen sollst. Und mach das auch als Junge. Erlebt, wie Gott eingreift. Das 4. Prinzip: Lass dich durch Schwierigkeiten nicht entmutigen. Unsere 4 Freunde, die haben Schwierigkeiten erlebt, aber sie haben sich nicht abhalten lassen. Sie haben Ausdauer gehabt. Und auch wir brauchen oft Ausdauer, bis ein Mensch zum Glauben an Jesus findet. Manchmal betest du Jahre dafür. Ich bete für gewisse Leute schon jahrelang. Und es ist noch nicht passiert. Und solange sie leben, kann ich beten. Schauen wir mal, was die 4 Freunde für Hindernisse überwunden haben. Die 4 haben Zeit investiert. Sie haben sich Zeit genommen für ihren Freund. Sie haben sich Zeit genommen, um den zu Jesus zu bringen. Sie haben Kraft investiert. Sie mussten heben an dieser Bar. Sie mussten tragen. Einer allein hat es nicht können. Sie sind risikobereit gewesen. Sie haben nämlich können sein, dass wenn die auf dem Dachofen auf dem Bickeln, dass ein paar kommen und sagen, hey, hör drauf, spinnen da eigentlich, ich mache dir das Dach kaputt. Sie haben Geld investiert. Weißt du, was so ein Dach kostet? Ich auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber es kostet etwas. Das Dach ist kaputt gewesen, die haben das müssen zahlen, reparieren lassen. Sie haben sich nicht abhalten lassen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Ich möchte euch eine ernste Frage stellen. Ist es uns wirklich ein Anliegen, unsere Freunde zu Jesus zu bringen? Theoretisch sagen wir alle, ja, klar. Aber ist es uns wirklich ein Anliegen, unsere Freunde zu Jesus zu bringen? Das fängt schon bei uns hier in der Kirche an. Kommst du hier hin, und wenn du jemanden Fremdes siehst, dann denkst du, oh, da sitzt noch ein Fremder, ja, interessiert mich nicht, kenne ich nicht. Hauptsache die Predigt war gut gewesen. Oder der Lobpreis. Oder sind wir bereit, unseren Schweinehund, unseren inneren Schweinehund zu überwinden und auf ihn zugehen und sagen, hallo, ich bin der Stefan. Ich habe dich, glaube ich, noch nie hier gesehen. Wie bist du hier gekommen? Schön, dass du hier bist. Ah, das kostet manchmal etwas. Aber brennt unser Herz für unsere Freunde. Ich bin überzeugt, wenn wir als Einzelne und auch als Kirche Freunde, Menschen, die Jesus kennen, nicht lieben, ganz nah beim Herz von Jesus sind. Für das brennt das Herz von Jesus. Du kannst durch die ganze Bibel gehen. Dort, wo Gott Menschen braucht, haben sie eine starke Überzeugung gehabt. Eine starke Leidenschaft. Denk mal an David. Was hat der David motiviert, gegen Goliath zu kämpfen? Eine starke Überzeugung von Gott. Gott hat mir geholfen, gegen Bären und Löwen zu kämpfen. Ich werde dem Philister das Maul stopfen. Gott wird es machen. Eine starke Überzeugung. Oder der Josua, der über den Jordan gegangen ist und das gelobte Land eingenommen hat. Er hat eine starke Überzeugung von Gott gehabt. Er hat mit Mose erlebt, wie Gott eingegriffen hat in der Wüstenzeit. Starke Überzeugung von Gott. In der Bibel gibt es eine Geschichte von drei Aussetzungen, die vor der Stadt gewesen sind. Die Stadt ist belagert worden, sind am Verhungern gewesen und irgendwann haben sie aufgegeben. Und sie haben gesagt, weißt du was, wir laufen über zum Find. Wir ergeben uns. Und entweder schlagen sie uns den Kopf ab oder sie geben uns etwas zu essen. Und dann sind sie übergegangen und sind in das Lager gekommen und es war leer gewesen. Kein Mensch mehr rum. Aber sie hatten Essen in Hülle und Fülle gehabt, zu trinken und die haben sich die Bauch vollgeschlagen. Die haben wahrscheinlich noch einen Bauchweh gehabt, das ist nämlich gar nicht gut, wenn man zu viel isst, wenn man so lange nicht gegessen hat. Und sie haben Schätze genommen und haben sie vergraben. Gold und Silber. Und irgendwann sind sie zu der Überzeugung gekommen und haben gesagt, hey, es ist nicht recht, was wir machen. Da eine ist eine ganze Stadt, die am Verhungern ist. Wir müssen ihnen das sagen. Kennst du das Brot vom Leben? Jesus Christus? Wenn ja, kannst du das nicht für dich behalten. Wer ist es, der für dein Leben eine starke Überzeugung hat von Jesus? Vielleicht deine Eltern? Vielleicht deine Mutter, dein Vater? Vielleicht war es dein Arbeitskollege, der dich zu Jesus gebracht hat. Und auch Gott, der Vater, hat eine starke Überzeugung. Er hat sich aufgemacht, hat seinen Sohn auf die Erde gesendet, weil du im Wert warst, weil er dich retten wollte. Und Jesus hat eine starke Überzeugung gehabt und hat gesagt, ich gehe für dich ans Kreuz. Ich stirb für dich, stellvertretend, weil ich dich gern habe. Und das war kein Spaziergang. Das hat Jesus alles gekostet. Ich bin überzeugt, die Kirche hier in Frediken ist mal gegründet worden, um Menschen zu retten. Sie ist gegründet worden, dass Menschen umkehren können und Jesus kennenlernen können. Und das ist unsere Existenzberechtigung. Für das gibt es uns. Ich möchte dich einladen, ein brennendes Herz für Jesus zu kriegen, eine starke Überzeugung für ihn und für unsere Freunde, Verwandte, Bekannte, die Jesus noch nicht kennen. Ich möchte beten. Und ich möchte für zwei Sachen ganz konkret beten. Das erste Gebet möchte ich sprechen, wenn du heute da bist und gemerkt hast, ich habe noch gar keine Beziehung zu Jesus. Ich bin von Jesus gar nicht überzeugt. Ich kenne Jesus gar nicht. Ich habe seine Liebe nie erfahren. Ich bin getrennt von ihm. Und wenn du das Leben mit Jesus anfangen möchtest, dann möchte ich dich einladen, stand auf und bet. Das Gebet, das ich vorspreche, einfach noch. Und ich möchte für etwas Zweites beten. Wenn du merkst, dein Herz brennt nicht für deine Freunde. Du bist auch nicht wirklich so überzeugt von Jesus. Irgendwie ist das abhanden gekommen. Du bist einmal gesehen, aber du bist lau geworden. Du hast nachgelassen. Du bist in die Sünde abgedriftet. Ich möchte dich einladen, einfach auch einen Neuanfang zu machen, neu wieder mit Jesus zu gehen. Überzeugt von ihm, begeistert von ihm. Lass dir so ein Herz von Jesus schenken. Das ist etwas, was wir gar nicht machen können. Aber wir können immer wieder von Jesus kommen und sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Jeden Morgen. Und berührte mich, schenkte mir eine starke Überzeugung von dir und eine grosse Liebe zu meinen Mitmenschen.